Hallo und herzlich willkommen zur 107. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur 53. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem VBRG machen und die ich gemeinsam mit Heike Kläffner moderiere. Hallo Heike.
Hallo Caro und hallo an alle, die uns zum ersten Mal hören und natürlich auch an alle diejenigen, die schon seit vielen Folgen dabei sind. Wie schön, dass ihr da seid.
Wie angekündigt, wenden wir uns in dieser Folge rechten Brandanschlägen zu und auch den Konsequenzen oder auch den mangelnden Konsequenzen aus diesen rechten Brandanschlägen. Und wir werden dabei feststellen, dass es nach vielen Brandanschlägen eine lange Straflosigkeit gibt. Und natürlich sprechen wir in dieser Folge auch über die Konsequenzen für die Betroffenen, also über die Auswirkung dieser Straflosigkeit und was eigentlich passiert, wenn diese Brandanschläge vor Gericht landen.
Wie wirkt sich diese lange Straflosigkeit nach schwersten Gewalttaten von Neonazis, nämlich Brandanschlägen, auf die Betroffenen aus? Und was führt eigentlich dazu, dass es so über Jahre verschleppte Strafverfolgungen gibt, wie im Neukölln-Komplex? Und Anlass für unseren Podcast ist das überraschende Urteil am Landgericht Berlin im Fall der Brandanschläge auf Ferhat Kocak und Heinz Ostermann, zwei der Hauptbetroffenen der Rechtsterrorismus-Anschlagsserie in Neukölln. Das überraschende Urteil kam am 12. Dezember am Landgericht Berlin und es gab tatsächlich eine Verurteilung der zwei stadtbekannten Neonazis, einer davon auch ehemaliger AfD-Aktivist. Und wir hören dazu als allererstes Ferhat Kocak. Ferhat Kocak, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, ist im Februar 2018 gemeinsam mit seinen Eltern eigentlich nur unter glücklichen Umständen noch schwereren Folgen eines gezielten neonazistischen Brandanschlags auf seine Familie, auf sich in Neukölln entkommen. Und dann hört ihr im ersten Teil dazu auch noch die Nebenklagevertreterinnen von Ferhat Kocak und Heinz Ostermann, nämlich Franziska Nedelmann und Lukas Theune.
Genau, und die drei sprechen eben unter anderem darüber, dass jetzt am 12. Dezember, wir nehmen heute am 17. Dezember auf, Sebastian Thom zu 3 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt wurden und Thilo P. zu 2 Jahren und 10 Monaten Haft in einem Berufungsverfahren zum Neukölln-Komplex vorm Landgericht Berlin. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Gleichzeitig, auch das werdet ihr hören, läuft der Untersuchungsausschuss zum Neukölln-Komplex im Abgeordnetenhaus in Berlin, wenn ihr euch dazu regelmäßig informieren wollt. Wir berichten regelmäßig in unserem monatlichen Newsletter, den ihr euch in den Links zum Podcast bestellen könnt. Und im dritten Teil des Podcasts schauen wir nach Oberhausen. Auch dazu haben vielleicht einige von euch schon in unserem Newsletter etwas gelesen. In der Nacht zum 5. Juli 2022 ist dort das Parteibüro von Die Linke Liste Oberhausen mit einem wirklich massiven Sprengstoffanschlag angegriffen worden. Die Ermittlungen wurden zunächst nach einem Jahr eingestellt. Dann kam sozusagen zufällig raus, wer die TäterInnen waren, nämlich bei einer Hausdurchsuchung bei Neonazis. Und in diesem Jahr gab es einen Prozess. Wie dieser Prozess gelaufen ist und wie er diese Tat auch ja nicht wirklich aufgeklärt hat und entpolitisiert hat, darüber spreche ich im dritten Teil des Podcasts mit Henning von Stolzenberg, eben von Die Linke Liste Oberhausen, und mit Maurice von der Opferberatung Rheinland.
Und wenn es um schwere rechte Brandanschläge geht, dann sehen wir aus den letzten Jahren zwei große Betroffenengruppen. Da sind zum einen die Brandanschläge gegen Unterkünfte von Geflüchteten. Zum Teil sind die Brandanschläge verübt worden, um überhaupt den Einzug von Geflüchteten unmöglich zu machen. Zum Teil werden Brandanschläge auf bewohnte Häuser, auf Sammelunterkünfte verübt. In den allermeisten Fällen bleiben die Täter straflos. Und die andere große Gruppe sind tatsächlich Rassismusbetroffene und dann eben auch Menschen, die als politische GegnerInnen entweder gelesen werden oder die sich aufgrund ihres Engagements, ihres antifaschistischen, antirassistischen Engagements eben in der Öffentlichkeit positionieren, so wie Ferhat Kocak, so wie die vielen Menschen, die in Neukölln eben beim Bündnis Neukölln und Hufeisern gegen rechts aktiv waren und sind und die so wie Heinz Ostermann auch eben ins Visier neonazistischer Netzwerke gekommen sind. Und zu den Brandanschlägen gehört natürlich auch dazu, dass es eine der Deliktsarten ist, wo wir die wenigsten Verurteilungen sehen. Die Aufklärungsquote liegt je nach Bundesland bei politisch rechts motivierten Brandanschlägen bei höchstens 20%, also einem Fünftel. Das heißt, sehr, sehr viele rechte Gewalttäter kommen hier straffrei davon. Und wir möchten an dieser Stelle auch noch auf einen weiteren schweren Brandanschlag gegen politische GegnerInnen hinweisen, der jetzt nach mehr als 4 Jahren tatsächlich vor Gericht landet, nämlich der Brandanschlag auf das Jugendzentrum Die Friese und dessen KonzertbesucherInnen im Februar 2020 in Bremen. Da hat die Soli-Gruppe, die Konzertgruppe und auch die Nebenklagevertretung gemeinsam mit der Opferberatung Soliport in Bremen über Jahre darum gekämpft, dass die neonazistischen Tatverdächtigen endlich strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Und am 16. Januar beginnt tatsächlich in Bremen der Prozess gegen die Tatverdächtigen. Dazu haben wir vor einigen Jahren, muss man leider sagen, auch schon eine Folge im Podcast gemacht mit 2 Betroffenen, mit der Nebenklagevertreterin Lea Vogt und mit Soliport. Die könnt ihr euch anhören in Vorbereitung auf den Prozessbeginn. Wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und ihr könnt, wenn ihr möchtet, sehr gerne auch spenden für die Soli-Gruppe, weil Brandstiftung bei Prozessen nach Brandstiftung ist es häufig so, dass die NebenklägerInnen leider ihre Prozesskosten erstmal selber tragen müssen. Und auch dazu hören wir nachher Ferhat Kocak.
Ihr hört jetzt das Gespräch mit Ferhat Kocak. In diesem Teil des Podcasts begrüßen wir Ferhat Kocak. Ferhat, wir sprechen nicht das erste Mal miteinander über den Neukölln-Komplex, aber wir sprechen jetzt zu einem ganz besonderen Zeitpunkt, weil am 12. Dezember ist der Brandanschlag auf dich und deine Familie nach 7 Jahren tatsächlich vor Gericht verurteilt worden. Und das letzte Mal haben wir im Februar 2023 gesprochen. Das heißt, es ist seitdem viel, viel passiert. 2 Prozesse unter anderem zum Neukölln-Komplex. Und deswegen freuen wir uns, dass du wieder dabei bist. Vielen Dank.
Danke, dass ich dabei sein kann wieder.
Ja, vielleicht fangen wir direkt mit diesem 12. Dezember an. Der Tag der Urteilsverkündung im Berufungsverfahren zum Neukölln-Komplex am Landgericht Berlin. Was ist an diesem Tag passiert?
Genau, eigentlich ist ein Tag vorher schon sehr viel passiert. Und zwar, ich hatte beschlossen, meinen Teil meines Plädoyers selbst zu halten. Ich wollte nochmal, dass alle hören, was dieser Anschlag und die 7 Jahre mit mir und meiner Familie gemacht hat und was für eine Last wir auch mit uns getragen haben und auch noch natürlich noch weiterhin tragen. Das heißt, ich habe irgendwann um 8 Uhr angefangen, meine Rede zu schreiben und bis 3 Uhr. Ich bin immer wieder in Tränen ausgebrochen, musste natürlich leise weinen, weil meine Eltern gleich nebenan schlafen und ich nicht wollte, dass sie das hören und sich Sorgen machen. Aber das war so ein Moment, wo ich die gesamte Trauer, die gesamte Last nochmal in dieser Nacht auf Papier gebracht habe und dabei das auch wieder erlebt habe. Und dann ging es halb müde zum Gerichtssaal. Da habe ich dann, genau, ich bin natürlich mit rein und habe dort erstmal mir angehört, was die Staatsanwaltschaft zu sagen hat. Das war natürlich auch wieder retraumatisierend, weil genau, die hat auch nochmal die gesamte Gefahr nochmal geschildert, was alles passiert ist und was vor allem auch alles nicht passiert ist an Aufklärung, an Maßnahmen. Dann kam mein Anwalt mit seinem Plädoyer und dann war ich dran. Und die ganze Zeit war ich sehr angespannt, genau, weil ich Angst hatte, dass ich das nicht hinbekomme, gegenüber den Nazis zu sitzen, gegenüber deren Anwälten, die ja auch, als ich als Zeuge aussagen sollte, versucht haben, die ganze Zeit eine Täter-Opfer-Umkehr-Situation zu schaffen. Ja, dann habe ich meine Worte an den Saal gerichtet und ich dachte eigentlich, dass ich in der Nacht schon die gesamten Schmerzen ausgelebt habe, aber das ging dann da im Gerichtssaal wieder los. Ich habe mich dann aber zusammengerissen und habe das vorgetragen. Das war auch vor dem Hintergrund, dass ja die Richterin im ersten Prozess meine Nebenklage abgelehnt hat. 12 Seiten haben wir ihr mit einem psychologischen Gutachten erklärt, was dieser Anschlag mit mir und meiner Familie gemacht hat. Sie hat in einem Satz gesagt, das sei nicht ausreichend genug für die Nebenklage. Also ich sei nicht betroffen genug. Und deshalb wollte ich das nochmal selbst schildern. Ja, dann bin ich rausgegangen. Es gab eine Pause, aber ich bin auch nicht mehr reingegangen zum Plädoyer der anderen Anwälte, der Verteidigung der Nazis. Und mein Anwalt meinte auch, das hast du gut gemacht, weil die haben echt nochmal dieselben Angriffe gestartet gegen mich. Und das war gut, dass ich nicht drinne war. Und dann bin ich zum Ende nochmal rein und habe mir das Urteil angehört und war erstmal verängstigt. Also das muss man sich vorstellen. Ich habe sogar, als ich über das, was mir und meiner Familie passiert ist, als ich das erzählen wollte, habe ich sogar versucht, Sachen reinzubauen, um die Nazis zu beschwichtigen, in Anführungsstrichen, weil ich Angst hatte, dass wenn sie verurteilt werden, dass es jederzeit einen Racheakt geben kann. Ich wollte sogar in den Text reinschreiben, mir ist es egal, ob sie verurteilt werden, obwohl es mir nicht egal ist. Und ja, zum Glück habe ich es nicht gemacht. Und als sie dann verurteilt wurden, genau, Sebastian T. 3 Jahre und 6 Monate, Thilo P. 2 Jahre und 10 Monate. Ich habe mich nicht gefreut. Ich habe ja schon, als ich als Zeuge ausgesagt habe, immer betont, dass es für mich eine Lose-Lose-Situation ist. Wenn sie nicht verurteilt werden, dann sind sie motiviert weiterzumachen, weil sie dafür nicht verurteilt werden, anscheinend. Wenn sie verurteilt werden, könnte es andere geben, die sich dafür rächen. Und diese Angst wurde auf einmal sehr real. Zum Glück sind meine Anwälte auf die Generalstaatsanwältin zugegangen und in dieser Nacht hatten wir dann Polizeischutz in erhöhtem Maße. Und so, dass ich trotzdem nicht schlafen konnte und wir mit meinen Eltern die ganze Nacht wach waren, aber es war schon eine sehr anstrengende Nacht und ich habe gar nicht verstanden, was das da in diesem Gerichtssaal eigentlich passiert ist.
Ferhat, du hast ja gerade über die großen Belastungen für dich und deine Familie in diesen fast 7 Jahre währenden Kampf um Aufklärung gegen die Straflosigkeit gesprochen. Wenn du zurückguckst auf diese 7 Jahre, Was waren die Momente, die eigentlich am meisten Belastungen verursacht haben und die wahrscheinlich auch bis heute dazu führen, dass du sagst, die Folgen dieses Brandanschlags sind noch nicht vorbei?
Naja, also erstmal, ich meine, meine Eltern hätten sterben können, weil ich mich politisch gegen Rassismus, gegen Nazis engagiere. Und das war erstmal so der Hintergrund, der im Kopf natürlich hängen bleibt. Und die Bilder, wie meine Mutter zitterte vor Angst, wie mein Vater weinend auf den Knien die Feuerwehr anflehte, dass sie schnell kommen sollen. Diese Bilder gehen mir einfach nicht aus dem Kopf. Und vor dem Hintergrund hat ja dann meine Mutter einen Herzinfarkt. Und genau, da war für mich eigentlich auch Schluss. Ich habe gesagt, so, ey, ich kann nicht mehr. So, ich muss aufhören, wir müssen hier weg. Und es waren ja dann die Worte meiner Mutter im Krankenhaus, die mich dazu bewegt haben, weiterzumachen. Er hat gesagt, wo sollen wir denn hin? Das ist unser Zuhause. Wir machen weiter und du lässt dich hier nicht einschüchtern. Und das hieß aber für mich auch mir wurde eine Verantwortung auferlegt, die bis heute auf meine Gesundheit wirkt. Ich habe sofort gemerkt, dass gleich bei der ersten Kundgebung, Solidaritätskundgebung nach dem Anschlag, dass die Menschenmassen, die Solidarität, die Sichtbarkeit mir Schutz gibt, mir ein Gefühl von Sicherheit gibt. Das hieß dann für mich, dass ich halt übermäßig nach Sichtbarkeit, nach Solidarität gerungen habe. Und das hieß aber auch, dass ich sozusagen von morgens bis abends von einer Demo zur anderen, von einem Termin zum anderen gerannt bin, bis heute immer noch dafür kämpfe, Sichtbarkeit zu schaffen. Nicht mal nur, um dieses Thema nach vorne zu tragen, sondern insgesamt, je sichtbarer ich bin, umso sicherer sind meine Eltern. Das geht nicht. Ich bin immer an der Grenze zu einem Burnout und kämpfe dagegen an. Und ja, das ist so unsere Realität. Und hinzu kommt halt, dass ich natürlich in der Nacht Vertrauen verloren habe, Vertrauen in die Menschen. Und das macht sich bis heute bemerkbar. Ich vertraue nicht, ich sehe immer das Negative, ich sehe immer einen Angriff. Und so kann man eigentlich gar nicht leben. Und das ist schon krass, dass ich sogar Menschen, die mir genau gut gesonnen sind, meine Genossinnen, immer wieder darauf prüfe, kann ich vertrauen, kann ich nicht vertrauen. Ist diese Aktion jetzt etwas, was mir schaden soll, bewusst, handeln sie in ihrem eigenen Interesse oder denken die auch an mich? Und das ist sehr anstrengend. Und inklusive sozusagen, dass ich 12 Stunden am Tag nur rumrenne, um Sichtbarkeit zu schaffen, damit ich das Gefühl habe, meine Eltern haben den Schutz der Öffentlichkeit. Das geht mir, genau, das geht auf die Gesundheit. Also ich habe 2018 nur eine blutdrucksenkende Tablette genommen. Mittlerweile sind es 5 in diesen 7 Jahren geworden.
Und vielleicht kannst du uns auch noch einmal in Erinnerung rufen, wie konkret diese Schutzlosigkeit, die daraus entstanden ist, dass eben der Verfassungsschutz euch nicht gewarnt hat, dass das LKA dich nicht gewarnt hat, und auch Heinz Ostermann nicht gewarnt hat, wie konkret diese Schutzlosigkeit eigentlich war und was du im Nachhinein darüber erfahren hast.
Mitzubekommen, ein Jahr nach dem Anschlag, dass die Polizei wusste, dass ich über Monate hinweg von Nazis ausgespäht wurde und sie 2 Wochen vor dem Anschlag bis nach Hause mich verfolgt haben und herausgefunden hatten, wo ich wohne und dass ich nicht gewarnt wurde, war natürlich, ich wurde zum zweiten Mal Opfer dieses Anschlags. Und dann kamen die ganzen Skandale hinzu, dass das, ich soll es ja Verdachtsfälle nennen, sagt meine Anwältin immer, dass ein Treffen eines LKA-Beamten mit einem der Hauptverdächtigen in einer Neuköllner Eckkneipe, beobachtet vom Verfassungsschutz, ein LKA-Beamter, der hier im Neuköllner Untersuchungsausschuss aussagte, dass er schon immer vermutet hat, dass die Polizei oder dass das die Hauptverdächtigen Informationen aus seinen Kreisen bekommen und deshalb irgendwie die ganzen Observationsmaßnahmen nicht viel bringen. Inklusive den Staatsanwalt, der abgezogen werden musste, weil er einem der Hauptverdächtigen gesagt haben soll, er brauche sich keine Sorgen machen, er sei auf seiner Seite. Das hat natürlich nochmal mein Vertrauen sehr eingeschnitten, sagen wir mal. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch oft auf die Polizei gezählt, weil die halt dann vor dem Haus waren. Und wenn ich nicht zu Hause bin, dass meine Eltern zumindest gewissermaßen Schutz haben. Und das ist halt echt nochmal so ein Riesendilemma gewesen die ganze Zeit, weil ich dann auch nicht wusste, wer steht da vor unserem Haus mit dem Streifenwagen und kann ich denen vertrauen. Dann wurde ich ein drittes Mal Opfer dieses Anschlags, als die Richterin die Nebenklage abgelehnt hat und meine Betroffenheit runtergespielt hat. Und ich wurde sogar ein viertes Mal Opfer dieses Anschlages, als eine ganz bekannte Zeitung unbedingt in die Headline, wo es eigentlich um den Prozess ging, reinschreiben musste, dass mein Anwalt auch der Anwalt von Daniela Klatte ist. Und da dachte ich mir so, was macht dieser Mensch da? Warum muss ich als Betroffener immer dafür kämpfen, als Betroffener wahrgenommen zu werden? Warum muss ich mein Leid immer wieder erzählen? Und warum werde ich immer wieder retraumatisiert im Kampf darum, dass ich sichtbar werde, dass ich darum kämpfe, dass es Aufklärung gibt? Und um ehrlich zu sein, sowohl der Gerichtsprozess als auch der Untersuchungsausschuss ist ja ein Erfolg der Betroffenen selbst. Also, es ist ja nur zustande gekommen, weil wir uns organisiert haben mit den anderen Betroffenen und darum gekämpft haben, dass es Aufklärung gibt, dass diese ganzen Fälle als ein gemeinsamer Fall in Betracht kommt. Und nichtsdestotrotz, bis zum letzten Moment haben wir es nicht geschafft, dass hier zwei Einzeltäter verurteilt werden und nicht eine Gruppe von Nazis, die verantwortlich sind für zahlreiche Brandanschläge, Morddrohungen bis hin zu zwei ermordeten Menschen, Burak Bektaş und Luke Holland. Und das bereitet mir, um ehrlich zu sein, immer noch Sorge.
Wenn du zurückblickst auf diese letzten 7 Jahre, dann ist es ja auch so, und du hast es ja gerade eben auch schon gesagt, dass die Verurteilung der zwei Neonazis, die ja noch nicht rechtskräftig ist, aber immerhin ja doch ein Signal ist, dass diese Verurteilung nicht den Strafverfolgungsbehörden zu verdanken ist, sondern dass es ja auch in erster Linie die beharrlichen Initiativen von dir, von anderen und von den vielen Bündnissen und Initiativen aus Neukölln und auch aus der ganzen Stadt waren. Und welche Bedeutung hat es denn dann, dass es überhaupt eine strafrechtliche Verurteilung gibt?
Also erstmal zeigt es, dass wir nicht umsonst gekämpft haben die ganzen Jahre. Aber Gerechtigkeit gibt es erst, wenn allen Opfern auch Gerechtigkeit widerfährt. Das heißt, die Aufklärung muss weitergehen. Und Gerechtigkeit ist es nicht, 7 Jahre lang echt jeden Tag retraumatisiert zu werden, jeden Tag zu kämpfen, jeden Tag zu sehen, wie meine Eltern immer kränker werden, indem sie sehen, was dieser Anschlag vor allem auch mit mir macht, tagtäglich, durch meine politische Arbeit auch. Das ist keine Gerechtigkeit. Es ist sogar echt verantwortungslos, dass so etwas 7 Jahre gedauert hat. Denn die Beweislage hat sich vom ersten bis zum letzten Moment ja nicht geändert. Es sind dieselben Beweise, die wir eigentlich schon nach 2 Jahren hatten, die zusammengesammelt wurden. Und deshalb, genau, bin ich erstmal auch glücklich, dass jetzt die Akten freigegeben werden können für den Untersuchungsausschuss, an dem ich mich bewusst nicht beteilige. Genau, am Anfang war ich halt Teil des Untersuchungsausschusses, auch wenn ich nur zur ersten Sitzung, zur Konstituierung da war, weil ich ja da auch als Zeuge aussagen sollte. Und es war dann auch richtig, dass ich nicht mehr dann nach den Wiederholungswahlen Teil des Untersuchungsausschusses war, weil das einfach psychisch eine extreme Belastung gewesen wäre. Plus, dass ich genau jetzt auch abschließen kann, ist für mich wichtig. Aber dennoch ist es für uns ja immer noch die Frage, die offen bleibt: Ja, warum hat das denn 7 Jahre gedauert? Was ist denn mit all den anderen Fällen? Was ist mit Burak Bektaş? Warum haben die Behörden so gehandelt, wie sie gehandelt haben? Was ist da schiefgelaufen? Und deshalb bin ich glücklich, dass die Akten jetzt freigegeben werden, dass an der Stelle halt auch überprüft werden kann. Viel Hoffnung habe ich da nicht, weil es ist immer dasselbe. Wir kennen das aus dem NSU-Untersuchungsausschuss, wir kennen das aus dem Hanau-Untersuchungsausschuss, geschwärzte Akten, Beamte, die nicht aussagen dürfen. Wir kommen da nicht weiter. Und deshalb bleibe ich immer wieder an dem Punkt hängen, an dem ich Esther Bejarano kennengelernt habe. Und zwar, wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen. Und das ist ja auch sinnbildlich für das, was jetzt erst kürzlich passiert ist bei einer Nazi-Demo in Friedrichshain, wo ich mit blockiert habe und einfach ganz sinnbildlich war, ich wurde von der Polizei weggetragen, die Blockade wurde aufgelöst, damit die Nazis durch Friedrichshain marschieren können. Die sind zwar nicht weit gekommen, aber so sinnbildlich, die haben mich nicht geschützt, aber die schützen die Nazis.
Welche Bedeutung hat die Solidarität für dich und für die anderen Betroffenen, die vielen anderen Betroffenen im Neukölln-Komplex gehabt?
Dass ich überhaupt nach diesem Anschlag weitermachen konnte, ist ein Riesenverdienst erstmal von den ganzen Initiativen, die es in Neukölln gibt. Das ist zum einen das Bündnis Neukölln, Hufeisern gegen Rechts, später hat sich Rudo Empört sich gegründet, dann die Initiative Basta, also all die Leute, die damit auch verbunden sind, die immer da waren, die mir das Gefühl gegeben haben, ich bin mit meinen Eltern nicht alleine. Aber vor allem die Opferberatungsstelle Reachout war für meine Eltern und für mich einfach so extrem wichtig. Wenn es die nicht gegeben hätte, ich würde mein Leben aktuell gar nicht in den Griff bekommen können, ohne die Opferberatungsstelle Reachout. Und vor allem auch, dass mir sofort geholfen wurde, dass ich rechtlichen Beistand bekomme. Es ist für mich zentral gewesen und da halt auch vor allem finanziellen Beistand bei den ganzen Kosten, die dann entstehen. Und da war vor allem der Opferfonds sehr entscheidend. Und abgesehen von den ganzen Initiativen in Neukölln und der Infrastruktur, die uns aufgefangen hat mit VBRG und Reachout und dem Opferfonds, und der psychologischen Beratung, waren es vor allem auch antifaschistische Strukturen wie NSU-Watch und andere, die dann auch weiter recherchiert haben, die Öffentlichkeit geschaffen haben, so auch wie mit diesem Podcast, die mir einfach dann auch den Raum geschaffen haben, dass ich reden kann, dass ich den Menschen erzählen kann, was gerade passiert, was in mir auch passiert und was mit meinen Eltern passiert, die ja eigentlich eher sich zurückhalten und so eigentlich ich nach vorne geprescht bin, um ihre Stimme zu sein. Wenn es das alles nicht gegeben hätte, dann wäre ich definitiv und meine Eltern auch, wir wären nicht wieder aufgestanden. Wir hätten kein Leben.
Ihr hört jetzt das Gespräch mit den AnwältInnen von Ferhat Kocak, nämlich Franziska Nedelmann und Lukas Theune.
Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Franziska Nedelmann, Lukas Theune. Ihr seid beide NebenklagevertreterInnen für Ferhat Kocak und Heinz Ostermann. Und Franziska, du mindestens begleitest dieses Verfahren jetzt schon sehr viele Jahre. Deswegen erstmal an dich die Frage, was ist denn jetzt am Landgericht anders gewesen als am Amtsgericht und wie erklärt ihr euch, dass das Landgericht in der Lage war, die zwei Neonazis auch zu verurteilen für die Brandanschläge?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Toll, dass ihr den Podcast macht. Es ist mir schon ein Bedürfnis, nach 6,5 Jahren, die dieses Verfahren gedauert hat, auch dazu noch mal was sagen zu können, weil das ja auch seine Spuren hinterlässt. Warum kam es jetzt zu einer Verurteilung beim Landgericht im Gegensatz zum Amtsgericht? Das Amtsgericht hatte ja die beiden freigesprochen und gesagt, wir haben nicht genug Beweise von der Tatnacht selbst und haben keine Spuren gefunden an den Tatorten, die auf die Angeklagten hindeuten, und hat deshalb gesagt, einfach fertig, das reicht nicht, Freispruch. Was das Landgericht jetzt gemacht hat, ist erstmal sich tatsächlich spürbar sehr viel besser in die Akten einzulesen und sich tatsächlich auf das wirklich in Hülle und Fülle vorhandene Beweismaterial überhaupt einzulassen und hat im Prinzip die von dem Amtsgericht behauptete Lücke, die zu dem Freispruch geführt hat, eigentlich mit sehr klaren Argumenten gefüllt, indem sie nämlich alles, was es an Gesprächen, an Chatverläufen, an Handlungen der beiden Angeklagten gegeben hat, zu einem Gesamtbild zusammengefügt hat und gesagt hat, nach dem, was wir wissen, haben es die beiden Angeklagten schon seit mindestens ja, mindestens ein Jahr vor der Tat auf die beiden abgesehen gehabt, also auf den Buchhändler Herrn Ostermann und Herrn Kotschak, und hatten die schon im Visier. Und zwar nicht nur im Visier, um irgendwelche Daten zu sammeln, weil man will immer gerne irgendwas wissen, sondern im Visier, um den Schaden zuzufügen. Und das hat das Landgericht in einer sehr ausführlichen Beweiswürdigung dargelegt, dass es darum ging, insbesondere die beiden an ihrem politischen Engagement zu hindern, sie einzuschüchtern, indem man eben ihre Wagen anzündet. Und dafür muss man eben rausfinden, welche Wagen sie haben und wo sie wohnen. Und das hat das Landgericht den beiden nachgewiesen und hatte deswegen überhaupt keine Zweifel daran, dass die beiden die Täter sind an diesen Brandanschlägen vom 1. Februar 2018.
Das Amtsgericht war ja auch in sich total widersprüchlich in dem Urteil. Also in dem Urteil heißt es ja, es konnte festgestellt werden, dass Tilo P. den Sebastian T. angerufen hat und dann ihm per WhatsApp das Kennzeichen geschickt hat von Ferhat Kocak. Und dann heißt es da in dem Urteil vom Amtsgericht, weitere Indizien waren nicht festzustellen. Und dann kommt aber drei Seiten weitere Indizien, die das Amtsgericht auch festgestellt hat. Also das ist wirklich total absurd und auch widersprüchlich, wenn man sich das durchliest, was das Amtsgericht da aufgeschrieben hat.
Na, das war einfach, würde ich sagen, eine Weigerung des Amtsgerichtes, diese Beweismittel in einem Zusammenhang zu würdigen. Die haben sich einfach darauf ausgeruht, wie du richtig sagst, widersprüchlich. Wir haben nichts zu der Tatnacht selbst, aber haben auch überhaupt gar keinen Versuch gestartet, zu sehen, was ist eigentlich vorher und was ist auch nachher passiert. Und beispielsweise die Tatsache, dass bei Herrn T. auch später schon wieder das neue Kennzeichen von Herrn Ostermann bei einer Durchsuchung gefunden worden ist. Sowas alles haben die überhaupt gar nicht mit in die Würdigung einbezogen. Und das hat das Landgericht jetzt erst gemacht, ne?
Aber das heißt für alle von uns, die wir ja nicht in den Prozesstagen am Amtsgericht und dann jetzt auch am Landgericht dabei sein konnten, es gab gar keine neuen Beweise, sondern es gab einfach eine andere Form von Beweiswürdigung, Fragezeichen.
Genau so ist es. Es gab seit dem ersten Verfahren, was ja im Januar 23 abgeschlossen war mit den Freisprüchen, keine neuen Beweismittel, die erhoben werden konnten, sondern es war tatsächlich eine fast identische Beweisaufnahme mit dem Unterschied, dass das Landgericht noch ein paar mehr Zeugen gehört hat, wo sich auch das Amtsgericht geweigert hatte, weil sie meinten, das sei nicht wichtig. Aber im Endeffekt waren es die gleichen Beweismittel, die es gab. Und die hat das Landgericht jetzt eben in ihrer Gesamtheit überhaupt mal gewertet und gewürdigt.
Wenn ihr auf diese letzten 7 Jahre zurückschaut, wäre es nicht eigentlich viel früher möglich gewesen, die beiden Neonazis, den Ex-AfD-Funktionär, zu verurteilen und damit ja auch sehr viel Leid und Belastung zu verhindern?
Naja, ich würde sogar noch darüber hinausgehen. Es wäre ja sogar möglich gewesen, den Anschlag gegen Ferhat Kocak und Herrn Ostermann vom 1. Februar zu verhindern, wenn das Landesamt für Verfassungsschutz in Berlin nicht den Quellenschutz vor den Opferschutz gestellt hätte. Die wussten ganz genau schon im Januar 2018, dass man Ferhat Kocak auf den Fersen ist und hatten auch schon Erkenntnisse zuvor, dass dem der Fall war und haben da nicht rechtzeitig benachrichtigt und haben das erst am Tag selbst, nachdem der Anschlag begangen worden ist, dem LKA mitgeteilt, um wen es hier eigentlich geht und so weiter. Das ist natürlich der erste absolute Skandal in dieser Geschichte gewesen. Das zweite ist, hätte die Staatsanwaltschaft Berlin, damals die Staatsschutzabteilung von der Staatsanwaltschaft, etwas früher erkannt, dass es sich hier um eine Gruppe von Personen handelt, die gemeinsam agieren und das auch entsprechend bearbeitet, dann meine ich auch, dass hier schon früher, wenn man die Prioritätensetzung so gelegt hätte, dass man die Telefonüberwachung zum Beispiel auch mal vernünftig auswertet und so weiter, dann hätte man auch da früher zu weiteren Schritten kommen können. Es gab meines Erachtens erst dann einen Wechsel, als die Generalstaatsanwaltschaft das Verfahren übernommen hat, weil wir uns als Nebenklagevertretung über die Staatsanwaltschaft und deren Bearbeitung beschwert haben. Dann gab es eine Veränderung, das war im Juli, August 2020 und dann kam es im Mai 2021 zu der Anklage, wo eben dann die Generalstaatsanwaltschaft wirklich alle Beweismittel zusammengetragen hat, die auch jetzt die Verurteilung im Endeffekt gestützt haben. Also insofern massivste Versäumnisse, das kann man nicht anders sagen.
Wobei man natürlich schon auch sagen muss, das Leid hätte sich dadurch auch nur in begrenztem Maße verhindert. Ne? Das finde ich, muss man sagen, also das, was passiert ist, das, was Ferhat Kocaks Mutter passiert ist, das wäre ja dadurch nicht verhindert worden. Das Ganze war einfach wirklich so ein unwürdiges Schauspiel, ja, vor allen Dingen in erster Instanz auch, wo das Gericht ja auch zugelassen hat, dass die Anwälte sich teilweise lustig gemacht haben über Zeugen und all das, das hat ja nochmal zu so einer Art sekundärer Viktimisierung geführt. Ja, das wäre vielleicht nicht zu verhindern gewesen, aber die Art und Weise, die schädigt ja vielleicht auch nochmal.
Genau, wobei man sich da natürlich auch fragen kann, warum hat die Generalstaatsanwaltschaft das beim erweiterten Schöffengericht, also beim Amtsgericht, angeklagt und nicht direkt beim Landgericht wegen des Umfangs der Sache? Dann wäre zumindest den Betroffenen eine doppelte Beweisaufnahme mit einer zweifachen Belastung vor Gericht nochmal aussagen zu müssen, erspart geblieben, ne?
Ein Aspekt, über den ihr jetzt noch gar nicht geredet habt, nämlich die Verstrickung von rechtsextremen Polizisten, AfD-Sympathisanten in der Polizei, in der Staatsanwaltschaft, in diesem gesamten Neukölln-Komplex. Inwieweit hat das für die erste und zweite Instanz eine Rolle gespielt und auch für diese verschleppte, verzögerte strafrechtlichen Ermittlungen?
Also weder das Amtsgericht noch das Landgericht haben aufgeklärt, ob und in welcher Form es Verstrickungen gegeben hat. Das ist von beiden Instanzen irgendwie total klar gesagt worden. Das ist nicht unser Job, das aufzuklären, ob es da was gegeben hat. Was natürlich richtig ist, und das ist natürlich die Frage vor allen Dingen der Verstrickung oder der möglichen Auswirkungen durch die Bearbeitung durch die Staatsanwaltschaft in Berlin, wo ja über die Überwachungsmaßnahmen rausgekommen ist, dass der leitende Oberstaatsanwalt dem Angeklagten P. im Rahmen einer Zeugenvernehmung gesagt haben soll, macht euch keine Sorgen, und so angedeutet haben soll, ich bin auf eurer Seite, nach dem Motto, ich unterstütze auch die AfD. Das hat erstmal dazu geführt, dass die Generalstaatsanwaltschaft das sofort an sich genommen hat. Insofern war das einer der positiven Aspekte. Aber aufgeklärt worden ist das natürlich nicht, bis heute nicht aufgeklärt und auch nicht in diesem Verfahren aufgeklärt, ob das irgendeine Rolle gespielt hat. Was wir wissen, und das ist das Einzige, was wir wissen, das ist nach wie vor erhebliche Differenzen, nenne ich das mal, zwischen dem Landesamt für Verfassungsschutz und dem Landeskriminalamt gibt, über die Frage, gab es Kontakte zwischen dem Angeklagten T und einem Mitarbeiter des LKAs, wo nach allem, was wir wissen, das Landesamt für Verfassungsschutz nach wie vor der Auffassung ist, ja, und das LKA samt Staatsanwaltschaft aber ausgesprochen bemüht waren, das ja nicht so aussehen zu lassen, beziehungsweise das entsprechende Ermittlungsverfahren einzustellen. Eine Aufklärung haben wir da auch nicht bekommen. Genauso wenig wie die, welche Auswirkungen das hatte, dass ein Polizeibeamter eines anderen Abschnittes selbst AfD-Mitglied war und es Kontakte zum Angeklagten P gab, die auch in einer Chatgruppe waren. Wir wissen auch nicht, inwieweit sich ausgewirkt hat, dass ein Beamter der Soko Rex, der für die Betroffenen der Anschläge zuständig war, selbst rechtskräftig verurteilt worden ist wegen eines rassistischen Angriffes. All das sind Fragen, die nach wie vor offen sind und bei denen ich zumindest den Eindruck habe, dass da auch ein ganz großes Bedürfnis besteht, dass wir da nicht mehr erfahren. Das ist jetzt natürlich die Frage, wird der Untersuchungsausschuss da noch Aufklärung reinbringen können? Beim Gericht hatten wir dazu relativ wenig Möglichkeiten, weil das für die Tat- und Schuldfrage sozusagen im engeren Sinne jetzt nicht zwingend war, ne? Dass wir da die Leute als Zeugen oder sowas hören konnten, um das aufzuklären.
Ja, ich finde, was tatsächlich schon sehr besorgniserregend ist, ist, dass wir in dem Komplex hier, wie aber auch in vielen anderen Verfahren, wo es um rechten Terror geht, sehen, dass die AfD tatsächlich so eine Art Bindeglied auch ist. Ja, also in den ganzen Verfahren sind immer die Leute AfD-Mitglieder, die verdächtig sind, die beschuldigt sind, die auch verurteilt werden. irgendwie in der AfD. Und dann sind aber auch zunehmend viele aus den Sicherheitsbehörden irgendwie in der AfD organisiert, was ja ihr gutes Recht ist. Aber wir sehen da, finde ich, schon so eine bisschen besorgniserregende Verbindung einfach, die diese Partei darstellt zwischen den Sicherheitsbehörden und beschuldigten rechtsextremer Taten.
Da fällt mir ergänzend tatsächlich ja noch ein, dass ja der jetzt verurteilte T extrem aktiv beim Dritten Weg ist und wir bei beiden Angeklagten bei den Durchsuchungen auch natürlich Sachen gefunden worden sind, die zum Dritten Weg weisen und wir darüber noch so eine weitere Vernetzung sehen können, ne, in die gerade auch aktuell total aktive rechtsextreme junge Szene in Berlin. Und wie du sagst, Lukas, ne, die Verbindungen reichen dann über die AfD wiederum auch in die Sicherheitsbehörden, so wie wir das bisher einschätzen können, ne? Und das ist natürlich ausgesprochen gefährlich.
Und auch besorgniserregend echt für die Betroffenen, muss man sagen. Ja, das macht einfach Angst.
Wie geht es jetzt überhaupt weiter? Ihr habt schon darüber gesprochen, dass es sozusagen hohes Maß an Aufklärungsverweigerung weiterhin gibt. Wie geht es jetzt rechtlich weiter? Und vielleicht auch noch die Frage, geht von dieser Verurteilung trotz allem, was ihr jetzt gesagt habt, eine Signalwirkung aus?
Also erstmal zu der ersten Teilfrage, wie geht es jetzt weiter? Also das Urteil ist letzte Woche Donnerstag, also am 12. Dezember verkündet worden. Es ist schon klar, dass die Verteidigung Rechtsmittel einlegt. Also das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, sodass jetzt dann darüber vermutlich das Kammergericht zu entscheiden hat. Es sei denn, die Revisionen werden zurückgenommen. Das glaube ich nicht, weil natürlich sonst die Haftstrafen anstehen für beide und die müssten sie dann auch antreten. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt noch auf jeden Fall ein weiteres Ermittlungsverfahren, was noch läuft, wo auch die jetzt beiden Verurteilten noch mit beschuldigt sind. Das betrifft Brandanschläge aus Januar 2017. Einer, wo auch wieder der Buchhändler Ostermann betroffen war und ein weiterer Gewerkschafter in derselben Nacht. Da laufen noch die Ermittlungen. Unter anderem auch gegen Herrn B. Da gibt es noch keine abschließende Entscheidung. Das ist das, was wir wissen. Und das Letzte ist, dass jetzt das Landgericht einen guten Teil der Akten freigegeben hat für den Untersuchungsausschuss, der ja in Berlin immer noch auch zu diesen Fragen tagt und der ja bisher die ganzen Strafakten, Ermittlungsakten nicht bekommen hat wegen des noch laufenden Verfahrens. So dass jetzt abzuwarten bleibt, ob sich da im Untersuchungsausschuss über diese Aktenkenntnis, die Sie dann haben werden, noch weitere Vernehmungen ergeben, die vielleicht noch für weitere Aufklärung sorgen können. So geht es weiter. Also für, ja, unseren Mandanten und Herrn Ostermann und auch all die anderen, die betroffen sind, noch keine Sicherheit, dass dem ein Ende gesetzt ist. Die beiden laufen weiter frei rum. Erstmal. Das ist kein schönes Gefühl für die Betroffenen. Auf jeden Fall würde ich sagen, hat das eine Signalwirkung, dass klar ist, und das passiert ja nicht alle Tage, dass mit so klaren Worten und auf diese Art und Weise eine Verurteilung erfolgt ist. Das, glaube ich, wird eine Signalwirkung in die Szene haben. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch sehen, diese Verurteilungen wegen dieser Taten stehen so unzähligen, unaufgeklärten und unverurteilten Taten gegenüber, dass natürlich, wenn man das so ins Verhältnis setzt, das eine kleine Signalwirkung ist.
Also ich finde, die größere Signalwirkung, muss man doch sagen, geht eigentlich aus von der harten antifaschistischen Arbeit, die in Neukölln die Zivilgesellschaft übernommen hat. Die sind eigentlich die, die für ein Ende gesorgt haben dieser Serie, die Aufklärung gefordert haben, die es geschafft haben, dass das Gerichtsverfahren stattgefunden hat, natürlich mit dir, Franzi, zusammen. Aber das ist doch eigentlich die Signalwirkung, die auf der Straße sichtbar gewesen ist. Die haben es auch geschafft, dass ein Untersuchungsausschuss eingerichtet wird, dass überhaupt die Politik sich das mal näher anguckt. Also insofern finde ich, der Dank geht dahin an die Engagierten, die das seit Jahren auf der Straße thematisieren, die dazu Öffentlichkeitsarbeit machen. Das ist, würde ich sagen, die eigentliche Signalwirkung und die hat auch dazu geführt, dass jetzt das Urteil überhaupt denkbar wurde.
Volle Zustimmung, Lukas. Ich glaube auch, dass gerade die Öffentlichkeitsarbeit und die Präsenz und auch dieses mit Nachdruck festhalten an den Forderungen auch wirklich dazu geführt hat, dass die Generalstaatsanwaltschaft nach dem Freispruch in der ersten Instanz in die Berufung gegangen ist und gesagt hat, so geht es nicht und das auch gehört hat, was da passiert ist. Und das ist schon eine enorme Leistung, die da die antifaschistische Szene in der Unterstützung erbracht hat. Also das, ohne das wäre das nicht vorstellbar gewesen.
Also ein herzliches Danke, Antifa, von unserer Seite.
Auf jeden Fall.
Was ja wirklich auch immer noch nicht aufgeklärt ist und aufgeklärt werden muss, ist ja der Mord an Burak Bektaş. Ja, also das finde ich, da, so viel Zeit sei noch erlaubt, dass wir daran nochmal erinnern. Das muss auch weitergehen.
Und ihr hört jetzt den dritten Teil des Podcasts mit Henning von Stolzenberg und Maurice von der Opferberatung Rheinland. In diesem Teil des Podcasts begrüße ich Henning von Stolzenberg. Er ist Fraktionsmitarbeiter der Ratsfraktion Linke Liste in Oberhausen. Und ich begrüße Maurice für die Opferberatung Rheinland. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Wir wollen heute über einen Brandanschlag in Oberhausen sprechen und genau, ich würde euch bitten, sozusagen einmal von vorne anzufangen. Was ist denn in der Nacht zum 5. Juli 2022 geschehen?
Also in der Nacht zum 5. Juli 2022 wurde ein Sprengstoffanschlag auf unser Büro und unser Veranstaltungsraum, auf das linke Zentrum in Oberhausen verübt. Das war so, ich habe um 7:30 einen Anruf gekriegt von unserem Fraktionsvorsitzenden Yusuf. Und ich habe gedacht, was ruft er so früh an? Und er hat halt nur gesagt, du musst schnell kommen, wir wurden angegriffen. So. Und dann bin ich halt sofort zum Büro gefahren. Da war schon alles voller Polizei und die ganze Straße lag voller Scherben. Und es hat sich dann rausgestellt, dass das eine sogenannte unkonventionelle Brand- und Sprengvorrichtung war, die halt unser Ladenlokal zerstört hat, die gesamte Fensterfront und auch die Fensterfront von gegenüberliegenden Geschäften, einem Reisebüro und einem Friseurladen. Und das war so 20, 30 Meter sind diese Läden entfernt. Das ist mitten in einer Fußgänger- und Einkaufsstraße, um sich mal ein Bild zu machen über die Wucht auch der Detonation. Unser ehemaliges Büro ist tatsächlich auch das untere Ladenlokal eines großen Wohnkomplexes. Das heißt, da war die ganze Straße wach und hat sich natürlich auch erschreckt, wusste nicht, was passiert ist. Und in dem Haus leben zum Beispiel auch Menschen mit Fluchterfahrung und die ja eigentlich ein sicheres Umfeld haben sollten und haben wurden dann eben auch wieder mit einem Sprengstoffanschlag konfrontiert. Die Polizeibehörde hat uns erstmal nichts gesagt. Wir konnten dann aus der Presse entnehmen, dass sie sogenannt in alle Richtungen ermitteln. Für uns war von vornherein klar, dass dieser Anschlag von Neonazis begangen wurde.
Genau, also ich kann nur sagen, dass wir ja aus den Medien, also vor allem als unser Kollege für Recherche und Monitoring, genau über die Pressemitteilung aufmerksam geworden ist und sich dann auch relativ schnell mit den Betroffenen vor Ort in Kontakt gesetzt hat und auch bei uns erstmal das schon ja, Verdachtsfall war und wir danach halt immer weiter geschaut haben, okay, gibt es neue Indizien, wie können wir unterstützen?
Das heißt, ihr habt angefangen, sozusagen selbst darüber nachzudenken, was ist passiert. Aber natürlich haben sich ja auch die Behörden eingeschaltet. Wie haben die denn ermittelt? Wie ging es denn dann weiter? Haben die die Vermutung geteilt, dass es einen rechten Hintergrund haben könnte?
Also das war eigentlich ganz kurios, weil erstmal haben wir natürlich gar nichts erfahren. Wir durften dann natürlich am Vormittag auch gar nicht irgendwie in unsere eigenen Räumlichkeiten, weil eben sogenannt in alle Richtungen ermittelt wurde. Später hieß es dann, ja, das könnten ja auch Menschen mit russischem Hintergrund sein, weil wir auf Antikriegsdemos gehen. Haben gesagt, das ist eine völlig abstruse These, weisen wir zurück. Und wer sollte uns hier in der Nachbarschaft, mit der wir sehr gut zurechtkommen, angreifen, wenn nicht irgendwie Neonazis? Von daher waren wir da von vornherein irgendwie auch ziemlich raus. Es hat sehr lange gedauert, bis wir mal Akteneinsicht bekommen haben. Und tatsächlich ist es dann auch so gewesen, dass dann fast auf den Tag genau die Ermittlungen ein Jahr später eingestellt wurden. Und das haben wir natürlich irgendwie skandalisiert, haben gesagt, wie kann das denn sein? Irgendwie, weil das ja natürlich auch ein einschneidendes Erlebnis ist und nicht alltäglich, dass ein Anschlag in dieser Dimension verübt wurde. Und tatsächlich passierte dann erstmal nichts bis zum Februar diesen Jahres, weil da dann eben nach einer Hausdurchsuchung zwei Neonazis, das Pärchen Nina S. und Stefan L., in gar nicht so weiter Entfernung unserer Räumlichkeiten festgenommen wurden. Und tatsächlich ist es so, dass das nur deswegen rauskam, dass die das gewesen sind, weil sie sich mit der dritten Person, also einer Person, die auch im Gefängnis sitzt, wegen Sprengstoffdelikten, wiederholten, Kevin C., sich gestritten haben um eine Playstation, die noch in seiner Wohnung war, die aber dann angeblich Nina S. gehörte. Und sie hat dann sowas geschrieben über WhatsApp mit: Wenn du mir die nicht wiedergibst, rufe ich die Polizei. Und daraufhin hat Kevin C. dann geantwortet: Ja, dann sage ich denen, dass ihr das linke Zentrum in die Luft gesprengt habt. So. Und als bei ihm dann die Durchsuchung war, wegen verschiedener Sprengstoffdelikte und anderer Sachen, wurde das Handy ausgelesen, dann wurde das gefunden. Und dann gingen die Ermittlungen wieder weiter. Und selbst der Ermittlungsleiter der Ermittlungskommission Elsass hat im Prozess selbst gesagt, wie wir das auch benannt haben, Kommissar Zufall hat dafür gesorgt, dass die beiden Neonazis geschnappt wurden. Also die Ermittlungen gingen dann eben weiter, aber auch da haben wir halt eben nichts erfahren. Ja, also es gab dann diese Festnahmen im Februar und dann haben wir natürlich über unseren Anwalt versucht, auch da jetzt die neuesten Informationen zu bekommen. Und die haben wir aber nicht bekommen. Das hieß dann immer, ja, die Akte ist unterwegs, die Akte ist noch in Gebrauch, das geht jetzt nicht und so weiter und so fort. Und wir haben dann natürlich auch angemeldet, dass wir die Nebenklage antreten wollen als Betroffene. Wir haben aber erst 10 Tage vor dem eigentlichen Prozesstermin davon erfahren, dass dieser Prozess stattfindet. Und haben auch erst 10 Tage vorher eben die Akte bekommen. Das war natürlich für unseren Anwalt überhaupt nicht möglich, sich da noch einzuarbeiten. Und das allein finden wir, ist entweder eine Behinderung unserer Bemühungen oder zumindest schlampige Arbeit oder eine Überlastung des Gerichts. Was genau es ist, können wir nicht beweisen. Aber damit sind wir natürlich sehr unzufrieden gewesen.
Also wir haben versucht, als Beratungsstelle damals immer wieder auf die Linke, also die linke Liste Oberhausen, zuzugehen und halt anzufragen, ob Bedarfe da sind, ob wir irgendwie unterstützen können. Und für uns ging es dann eigentlich erst richtig los, als wir das mitbekommen hatten, dass halt der Prozess angesetzt wurde und wir halt auch die Information geteilt bekommen haben, wie Henning es gerade erzählt hat, dass halt sozusagen ein paar Informationen durch den ersten Strafprozess durchgesickert sind, die sozusagen dann auch maßgeblich jetzt für den Strafprozess für den Anschlag auf das Parteibüro zuständig waren oder ausschlaggebend waren vielmehr. Genau, ab da begann dann sozusagen unsere Prozessbeobachtung oder dass wir versucht haben, bestmöglich zuzuarbeiten oder zu unterstützen. Aber wir waren auch sehr erschüttert darüber, wie mit den Betroffenen umgegangen wurde, wie mit der Partei umgegangen wurde, wie mit dem Anwalt der Partei umgegangen wurde. Das hat für uns als ProzessbeobachterInnen schon einige Fragen aufgeworfen, bevor der Prozess überhaupt gestartet ist.
Wie verlief der Prozess aus eurer Sicht?
Ja, also wir haben natürlich dazu aufgerufen, diesen Prozess auch zu beobachten und sind dann eben auch mit Genossinnen und Genossen aus der Fraktion und aus dem Kreisverband vor Ort gewesen und haben vor dem Gericht dann natürlich auch unserem Unmut Luft gemacht und haben dann eine Protestkundgebung abgehalten und gefordert, dass dieser braune Sumpf trockengelegt wird, weil wir von vornherein vermutet haben, dass das nicht alles war. Der Prozess verlief so, dass wir ja dann eben nicht als Akteurinnen da vor Ort waren, sondern lediglich als BeobachterInnen. Und dann hat der Richter aber auch ganz direkt gesagt, was er vorher nicht mitgeteilt hatte, dass die Nebenklage abgelehnt wird. Also wir haben das jetzt natürlich rechtlich nochmal geprüft und es ist so, dass das rechtlich schon machbar ist, aber es ist natürlich politisch und ich finde auch moralisch unter aller Kanone, uns da rauszuhalten. Und ich vermute, dass die einfach den Prozess schnell durchziehen wollten und keine Lust hatten, dass die Nebenklage unbequeme Fragen stellt. Denn im Verlauf dieses Prozesses, dieser lediglich 2 Prozesstage, stellte sich dann auch heraus, dass es durchaus Hinweise gibt auf weitere TäterInnen oder zumindest MitwisserInnen. Also es war nicht der einzige Anschlag, der passiert ist auf unser linkes Zentrum, sondern das war der dritte, der geklappt hat, weil eben die beiden, Nina S. und Stefan L., sich und auch anderen verschiedene Bilder von Explosionen und eben auch sich selbst bereits ein Jahr davor vor dem linken Zentrum hatten abgelichtet. Und es gibt auch Bilder, wo sie halt einen Sprengsatz in die Luft halten, der aber nicht gezündet hat. Ja, wo sie dann einem Asim genannte Person gesagt hat, hier, das ist der erste Versager, das hätten wir selber besser gekonnt. Ja, so. Des Weiteren hat auch der Ermittlungsleiter im Prozess gesagt, dass bei der Chat-Auslesung Nina S. eine Beschreibung von einer Explosion gegeben hat, die sich sehr deckt mit dem, was vor einer ganzen Weile vor dem AZ Mülheim passiert ist. Dann hat eben aber auch eine Leon genannte Person gesagt, ach, das ist doch super, kannst du mir nicht auch ein bisschen Sprengstoff besorgen? Dann hat sie gesagt, ja, das ist nicht so leicht, ich will auch keinen Ärger haben, aber ich frage mal den, von dem ich das immer bekomme. Ja, so, also diese Sachen sind halt quasi nicht bestreitbar. Nichtsdestotrotz haben natürlich die beiden angeklagten Neonazis so getan, als wären sie gar keine Nazis, sondern das wäre alles tatsächlich irgendwie nur so die Hitlerbilder und die Reichskriegsflaggen und die massive Ansammlung von Waffen, ne? Also darunter scharfe Schusswaffen, Kaliumchlorat in höheren Mengen, fertige Sprengsätze, die in der Wohnung noch gefunden wurden. Das wäre halt alles eher so eine Art Hobby. Und sie haben halt Kevin C. sehr stark belastet und gesagt, der hätte halt eben diesen Sprengsatz gebastelt. Kevin C. hingegen hat dann zu Protokoll gegeben, dass er zu dieser Zeit gar nicht in der BRD gewesen sei, sondern auf Sizilien. Und er wurde dann eben auch von dem Verfahren abgetrennt. Das hat uns natürlich sehr überrascht, weil wir gedacht haben, ja gut, wenn er da auf Sizilien war, er könnte ja theoretisch ja diesen Sprengsatz auch eine Woche vorher gebaut haben oder zwei Monate vorher. Aber das hat den Behörden gereicht, dass er im Tatzeitraum eben nicht im Lande war. Und so gibt es halt sehr viele Hinweise auf weitere Personen. Und das lässt uns natürlich im Endeffekt so ein bisschen in der Unsicherheit zurück. Aber wir haben natürlich auch gefordert, dass das tatsächlich das ausermittelt wird. Aber da wurden auch während des Prozesses keine weiteren Fragen gestellt. Es wurde zum Beispiel nicht gefragt, ja, wer ist denn eigentlich dieser Leon? Oder wer ist denn dieser Asim, der da angeblich irgendwie den ersten Sprengsatz gebaut hat? Also diese Fragen kamen gar nicht vor. Die beiden haben dann abgeschworen, ja, also beide einschlägig wegen neonazistischen Straftaten auch verurteilt im Vorfeld. Und damit wurde dann zwar bescheinigt, dass sie ein neonazistisches, gefestigtes Weltbild haben. Und sie wurden dann im Endeffekt Stefan L. zu 3 Jahren und 4 Monaten und Nina S. zu 2 Jahren und 4 Monaten Haft verurteilt. Allerdings, und das ist auch wirklich der Hammer, also auch wenn man mal an Prozesse gegen Antifaschistinnen oder kurdische Aktivistinnen oder ähnliches denkt, ja, wurden auf freien Fuß gesetzt. Da wurde gesagt, ja, sie sind ja nicht gefährlich und da besteht auch keine Fluchtgefahr. Dann können sie jetzt irgendwie erstmal, bis das Urteil rechtskräftig ist, können sie dann jetzt auf freien Fuß. Die sind dann natürlich in Revision gegangen. Das heißt, das ganze Verfahren liegt jetzt vorm BGH. Auch da kommt wieder niemand auf uns zu. Und auch da werden wir wahrscheinlich mehrere Anfragen stellen müssen. Und das ist so, dass direkt im Nachgang irgendwie zu diesem Prozess diese Neonazis dann eben auch öfters mal bei uns am Zentrum vorbeigelaufen sind, am Neuen, das in der gleichen Straße ist. Wir lassen uns ja nicht vertreiben, haben ein neues Zentrum aufgemacht und dann da feixend vorbeigegangen sind. Und das ist wirklich unglaublich, muss ich sagen.
Ja, das kann ich so auch direkt aufnehmen. Also aus unserer Perspektive der parteilichen Prozessbeobachtung war es absolut nicht nachvollziehbar. Also schon im Vorfeld mit der Informationsweitergabe durch das Landgericht Duisburg und halt auch an die rechtliche Vertretung, also die Möglichkeit einer Nebenklage, dass es abgelehnt wurde, wie Henning das auch schon angeführt hat. Theoretisch ist das rechtlich möglich, aber wir sehen halt das auch, dass es wirklich nicht gewollt war. Es bildete sich auch so in den Prozessbeobachtungen ab, dass es, wie Henning ausgeführt hat, wenig Möglichkeiten gab, überhaupt mehr Informationen über das, was halt schon so bekannt war, da noch zuzuführen. Also der dritte Verdächtige, der halt den Sprengstoff besorgt hatte im Vorfeld und halt auch für andere Delikte dann in einem anderen Prozess verurteilt wurde, wurde ausgeklammert. Die beiden Tatverdächtigen, die einschlägig in der rechten Szene unterwegs waren, bei deren Wohnungsdurchsuchung Material zur Herstellung von Sprengstoff. Es wurden Sprengstoffattrappen, also sozusagen Attrappen gefunden, die nachgebaut wurden. Also es wurde das Material zum Bombenbauen gefunden, also Anleitung. Es wurden Rechte Devotionalien und auch Waffen in der Wohnung gefunden, die halt sozusagen dort dann auch in verschiedenen Räumen vorlagen. Und all das hat halt nicht ausgereicht, um halt die beiden Verdächtigen, die halt dann auch im Prozess, wo es dann halt in Teilen nur belegbar war, dass sie sich halt auch an den vorherigen Anschlägen beteiligt haben, wie Henning das ausführte. Es gab Fotos, da war es möglich, die Angeklagte dahin zu überführen, dass es mit ihrem Handy aufgenommen wurde. Es war halt nicht möglich, den zweiten Tatverdächtigen, dass er die Bombe dort platziert hatte, das nachzuweisen. Aber es gab so viele Indizien, denen nicht nachgegangen wurde, die halt ausgeklammert bleiben. Und wie Henning das richtig gesagt hat, es bleiben sehr viele Fragezeichen. Und die einzige Konsequenz blieb halt dann sozusagen in den weiteren Anfragen, die jetzt gestellt werden, im Nachhaken und halt im sich nicht zufrieden geben, wie das Landgericht Duisburg diesen Prozess durchverhandelt hat. Und das Zeichen auch vor dem Prozess sozusagen die Kundgebung abzuhalten, wo solidarische Menschen dazustießen, die dort auch zu Recht ihren Unmut kundgetan haben. Das war ein sehr starkes Zeichen und das muss halt auch weitergehen, da es halt wichtig ist, dass halt diese Fälle nicht in einer Art Sommerpause abgehandelt werden.
Welche Konsequenzen hatte denn dieser Prozessverlauf für euch und wie geht's denn jetzt weiter? Ihr habt gesagt, es muss weitergehen. Was heißt das konkret?
Naja, wir haben eigentlich schon am Tag des Anschlags am 5. Juli 2022 haben wir das genauso festgestellt. Es kamen ganz viele Mitglieder des Kreisverbandes ins Büro, haben gefragt, ob sie helfen können. Wir haben dann direkt notdürftig die größten Scherben im Büro zumindest zur Seite gepackt. Es war sehr viel Presse vor Ort. Wir haben natürlich auch versucht, möglichst viel an die Öffentlichkeit zu gehen. Und da war auch bundesweit sehr viel Interesse, sowohl von Seiten der Medien als auch von ganz vielen antifaschistischen Initiativen, natürlich aus der gesamten Partei, aber auch von anderen Ratsfraktionen, die sich da solidarisch erklärt haben. Und wir haben dann quasi eine Stunde, nachdem wir das Büro wieder betreten konnten, haben wir vor der Tür schon Flugblätter verteilt für eine Kundgebung gegen Rechts und rechten Terror, die wir dann am Abend durchgeführt haben. Und wir haben dann eine Woche drauf nochmal eine Demonstration mit mehreren hundert Menschen gemacht und haben direkt gesagt, wir lassen uns davon nicht von unserer Arbeit abhalten. Also wir im Kampf gegen Rechts, noch mit unserer Politik, die für eine solidarische Gesellschaft und auch Stadtgesellschaft als Ratsfraktion natürlich irgendwie arbeitet. Und das war ja das Ziel der Neonazis, ne? Das hat Nina S. auch so gesagt. Die haben ja so getan, als wäre das ein spontaner Einfall gewesen an dem Abend. Die wären halt einfach unter Drogeneinfluss mit einem Sprengsatz zufällig durch die Straßen gelaufen und hätten dann gedacht, ach, dann hätte Thomas S. gesagt, ja, geh mal mit dem Hund ein Stückchen weiter, ich mach das hier kurz bei den Linken fertig. Und dann wären die dann irgendwie eben auch unbehelligt nach Hause gegangen. Das ist natürlich eine Märchengeschichte. Ne? So. Und für uns war eine Konsequenz daraus, dass wir fortlaufend fordern, dass solche Konstrukte und solche Märchengeschichten natürlich nicht geglaubt werden und dass konsequenter ermittelt wird und dass konsequenter gegen Rechts vorgegangen wird. Und die Solidarität, die hat uns natürlich geholfen. Und was uns natürlich auch geholfen hat, ist die Arbeit der Opferberatung Rheinland, ja, die auf uns zugekommen sind, die gesagt haben, braucht ihr was, können wir euch helfen, die auch Öffentlichkeitsarbeit für unsere Proteste gemacht haben und den Prozess beobachtet haben. Solche Sachen sind natürlich total notwendig. Ne? Also gerade wenn einem der eigene Laden um die Ohren geflogen ist. Und die Konsequenz ist natürlich, dass wir mit allen Mitteln gegen die Neonazis im Rahmen unserer juristischen und politischen Möglichkeiten vorgehen. Und wie es jetzt weitergeht, der Prozess liegt jetzt vom Bundesgerichtshof. Und da werden wir dann sehen, ob da tatsächlich nochmal eine Revision zugelassen wird oder ob eben die Neonazis dann tatsächlich auch ihre Strafe verbüßen müssen.
Also ich kann dem nur beipflichten, dass es halt wichtig ist, jetzt weiter zu schauen, wohin sich das Ganze entwickelt. Für uns als OBR, als Opferberatung Rheinland, war es halt schon im ersten Prozesstag so, dass wir dachten, es zeigt sich hier deutlich die politisch rechte Haltung und das, also rassistische und antisemitische Vernichtungsfantasien, die dann teilweise halt aus den Chatverläufen der TäterInnen vorgelesen wurden, wo es darum ging, dass sich die TäterInnen in einer Gruppe von jüdischen Menschen in die Luft sprengen wollte, wenn sie nicht mehr könnte. Und das hat uns dann schon wirklich sehr irritiert, dass das Gericht weiterhin so viel ausgeblendet hat um den Anschlag herum. Also, dass sie da nicht auf die möglichen Netzwerke oder Verflechtungen eingegangen ist. Wie gesagt, die Ermittlungen wurden frühzeitig in der Hinsicht ja dann eingestellt. Mit dem Bekanntwerden dieser Chatverläufe aus einem anderen Prozess wurde es wieder in Gang gesetzt, aber während des ganzen Prozesses, und das wäre jetzt auch die Konsequenz, die wir daraus ziehen, würden wir sagen, ist halt das Umfeld nicht entsprechend aufgearbeitet worden. Es wurde sich halt wirklich nur auf den reinen Tathergang fokussiert und es ist halt wirklich nur von Glück zu sprechen, dass wirklich keine AnwohnerInnen oder Menschen zu Schaden kamen, die halt zum Zeitpunkt, als der Sprengsatz explodierte, ja, sich in der Umgebung befanden und halt auch die Konsequenzen, die Verunsicherung, die nach diesem Anschlag halt da ist, beziehungsweise dass die TäterInnen jetzt auf freiem Fuß sind, solange der Gerichtsprozess in anderer Instanz fortgeführt wird, das hat natürlich Auswirkungen. Und ich hoffe sehr, dass die Solidarität weiter anhält, die Unterstützung weiter anhält und ja, dass da vielleicht doch nochmal in einer anderen Instanz eine juristisch andere Perspektive Einzug hält.
Und Henning, zum Schluss sozusagen auch an dich die Frage, was wünschst du dir, was wünscht ihr euch, was können solidarische Menschen für euch tun?
Ja, zunächst einmal ist es so, dass wir uns natürlich auch von den Behörden Sachen wünschen, beziehungsweise wir sie auch ganz klar fordern. Ja, also wie bereits gesagt, wir wollen, dass im Fall von solchen neonazistischen Anschlägen, Maurice hat es ja gerade gesagt, ja, die an, sagen wir mal, an Eindeutigkeit, ja, mit wirklich den gefundenen antisemitischen Schriften, mit Anleitungen, wie Chlorgas hergestellt wird, ja, also mit all diesen Sachen, dass da tatsächlich dann auch konsequent vorgegangen wird und auch ordentlich ermittelt wird. Also es brauchte zum Beispiel eine zweite Hausdurchsuchung, ja, weil die Polizei, die diese Wohnung durchsucht hat, wo übrigens auch ein dritter Personalausweis sichergestellt wurde, das wurde in dem Prozess gar nicht erwähnt, ja. Wem gehört dieser Ausweis? Ja, ist es die dritte Person? Vielleicht, von der auch mutmaßlich die Rede war im Prozess. Wurde nicht gefragt. Die Polizei hat vergessen zu prüfen, ob die zahlreichen Gewehre von Nina S., die in der Wohnung gefunden wurden, ob die scharf sind oder Ziergewehre. Also wie kann man das vergessen? Ja. Und wenn einem einfällt, dass man das vergessen hat, dann könnte man das doch nachholen. Aber auch darüber haben wir keine Information gekriegt. Und natürlich das Informieren der Betroffenen, also in unserem Fall, aber auch in allen anderen Fällen, ja, also dass da tatsächlich auch mal Informationen gegeben wird, dass da vielleicht auch mal nachgeguckt wird, dass auch von Seiten der Behörden Angebote gemacht werden, wie zum Beispiel auch ein Ladenlokal wie unseres, das weiter für die ganze Bevölkerung offen steht, das ist unser Anspruch, ja, aber wie das vielleicht auch geschützt werden kann, ja, also nichts davon ist passiert. Und das Gericht hat sich ja sogar geweigert, den Prozesstermin zu verschieben, aus dem Sommerloch, ja, weil der Anwalt ja deutlich gemacht hat, dass der Jahresurlaub anstand und 10 Tage vorher nicht zu verschieben ist mit der Familie, ja, also einfach gemauert. Und aktuell ist es so, dass die Neonazis bei der Stadtverwaltung als unbekannt verzogen gelten, ja, also so viel zum Thema, da ist keine Verdunklungs- oder keine Fluchtgefahr oder Sonstiges zu befürchten. Und wenn man dann beim Landgericht angefragt hat oder bei der Staatsanwaltschaft, wurde dann gesagt, ja, aber uns ist die Adresse bekannt, von daher ist alles in Ordnung. Ja, so. Und das sind natürlich Sachen, da braucht es eine völlig andere Herangehensweise. Und was wir uns wünschen im Umgang mit anderen Initiativen, Parteien, Einzelpersonen, wir müssen näher zusammenrücken. Also ich glaube, wir müssen uns vielleicht auch unabhängig von manchen politischen Differenzen darüber klar werden, dass wir gemeinsam von dem Rechtsruck betroffen sind, der politisch stattfindet, aber der sich eben auch manifestiert in diesen faschistischen Anschlägen. Wir müssen stärker zusammenarbeiten und noch stärker unterstützen. Und immer dann, wenn sowas passiert, müssen eigentlich massenhaft Menschen da sein und den Leuten, glaube ich, einfach auch Hilfe anbieten. Ja, also uns wurden zum Beispiel aus einer Fraktion aus Thüringen wurden uns Stühle und neue Einrichtungen und solche Sachen angeboten, ja, und so, ja, aber manche haben uns auch einfach eine E-Mail geschrieben oder haben angerufen und haben gesagt, hey, wie geht's euch, kann ich was tun und so weiter und so fort, und das ist in so einer Situation wirklich Gold wert und hat uns auch darin bestärkt, direkt weiterzumachen. Und ich glaube, da passiert schon ganz viel. Also danke an alle, die uns unterstützt haben und weiter unterstützen, und das ist aber ein Aufruf an uns alle, irgendwie tatsächlich noch enger zusammenzurücken und gemeinsam in eine Richtung gegen rechts zu laufen.
In den Links zum Podcast könnt ihr euch weiter informieren. Natürlich werden wir euch dort die bisherigen Podcast-Folgen zum Neukölln-Komplex verlinken und natürlich auch zu dem Brandanschlag auf die Friese. Wir verlinken euch auch Hintergrundartikel zum Neukölln-Komplex von der Beobachtung des Untersuchungsausschusses und des Prozesses durch uns, NSU Watch. Da gibt es einiges zum Nachlesen. Das findet ihr auch in den Links zum Podcast. Um unsere Arbeit auch im nächsten Jahr fortsetzen zu können, sind wir bei NSU Watch auf eure Unterstützung angewiesen. Um unsere Unabhängigkeit zu wahren, verzichten wir auf staatliche Gelder und sind deswegen auf Spenden angewiesen. Ihr könnt euch dazu informieren auf nsu-watch.info/spenden. Wir wissen natürlich, dass nicht alle spenden können oder wollen, aber wir freuen uns genauso, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt oder zum Beispiel unseren Newsletter abonniert.
Ihr habt ja gerade schon von Caro gehört, NSU Watch kommt aus guten Gründen komplett ohne staatliche Finanzierung aus. Daher, wenn ihr könnt, überlegt doch, ob ihr für NSU Watch spenden könnt oder ob ihr für die Arbeit der Opferberatungsstellen und den Opferhilfefonds, den Ferhat Kotschak ja schon erwähnt hat, spenden könnt. Ihr wisst ja, wie wichtig eure Spenden im Moment sind. Zum einen, weil die Zahl rechter Gewalttaten seit Jahren ansteigt und sehr viele Betroffene darauf angewiesen sind, dass eben sie Unterstützung zur Bewältigung der materiellen Tatfolgen bekommen. Und zum anderen, weil die politische Entwicklung, die unsichere politische Lage im kommenden Jahr eben dazu führt, dass die Opferberatungsstellen und der VBRG dringend unabhängiger werden müssen von dieser sehr unsicheren staatlichen Finanzierung. Wenn ihr also spenden möchtet, dann schaut doch sehr gerne bei unserer neuen Spendenkampagne vorbei. Deine Finanzen gegen Faschisten, denn Rechte hassen diesen Trick.
Alle Infos dazu findet ihr natürlich in den Links zum Podcast. Ja, Heike, das ist unsere letzte Folge für 2024, aber auch im nächsten Jahr wird es natürlich diesen Podcast geben, sowohl den Podcast NSU Watch aufklären und einmischen, als auch die Podcast-Reihe vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Und natürlich denken wir auch schon drüber nach, worum es im nächsten Jahr gehen könnte.
Die Themen, so viel ist klar, werden uns nicht ausgehen. Wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dahin seid und bleibt solidarisch und passt auf euch und andere auf.
Ganz genau. Und bis dahin findet ihr uns im Netz nsu-watch.info, verband-brg.de. Wir sind auf diversen Social-Media-Plattformen @nsu-watch und @rechte_gewalt. Und ja, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Tschüss, Heike.
Tschüss, Caro. Und tschüss an euch alle.